Klartext bitte. Glauben ohne Geschwätz. So heißt das Buch von Christian Olding. Christian Olding ist Kaplan in Geldern, der von sich reden macht, indem er zum Beispiel in seinen Gottesdiensten auch schon mal die Nebelmaschine anschmeißt oder mit Videoclips den Gottesdienst aufpeppt. Deswegen wird er auch der Pop-Kaplan genannt. Kaplan Olding ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wie ist das Pop-Kaplan? Das ist jetzt so ein Etikett. Das klebt ja so ein bisschen Ihnen auf der Stirn. Sagt Ihnen das zu?
Ich weiß, wem ich das zu verdanken habe und ich weiß vor allen Dingen auch, was damit gemeint war. Es ging damals darum zu sagen, also wenn jemand sich so der Populärkultur bedient, dann machen wir aus ihm mal eben nicht den Pop-Künstler, sondern den Pop-Kaplan. Und daher fand ich das damals und auch heute noch sehr süffisant und charmant.
Was ist das, ein Pop-Kaplan?
Jemand, der sich bemüht, den Glauben alltagstauglich den Menschen zu vermitteln mit den Methoden, die ihm heute zur Verfügung stehen.
Da bleiben Sie aber der Liturgie treu. Jetzt gab es gerade vom Papst Benedikt ja so eine kleine Beschwerde, dass die Glaubenskrise auch damit zu tun habe, dass wir nicht mehr der Liturgie des katholischen Gottesdienstes, der Messe treu bleiben, sondern irgendwas an Freistil da einführen. Wie ist das bei Ihnen?
Das würde man mir wahrscheinlich direkt unterstellen, wenn man von meinem Format hört. Aber da kann ich jedem empfehlen, kommen Sie vorbei, feiern Sie mit. Sie werden erleben, dass auch moderne Liturgie sehr würdig und vor allen Dingen mit Eucharistie-Mittelpunkt gefeiert werden kann.
Und auch katholisch.
Sehr katholisch.
Sie haben ein Buch geschrieben. Das Buch ist auch ein sehr persönliches Buch. Das heißt, Sie sprechen auch über Tabus. Selbstmord ist zum Beispiel ein Tabu in unserer Gesellschaft. Ihr Vater hat sich das Leben genommen, als Sie 13 Jahre alt waren. Wie kann man so eine Katastrophe überhaupt überleben?
Erstmal gar nicht. Also die Wunde wird bleiben, sie wird vernarben, aber das ist nichts, was man irgendwann im Leben wieder los wird. Man lernt damit zu leben. Und ich weiß, dass wenn ich meinen Glauben nicht gehabt hätte und nicht erfahren hätte, was das heißt, dass Gott da ist, dass ich dann wahrscheinlich diese Herausforderung auch nicht gemeistert hätte.
Das ist aber ein schmaler Grat, auf dem man in so einer Krise balancierte. Man könnte auch verstehen, wenn Menschen da ihren Glauben an Gott verlieren, ein Gott, der zulässt, dass einem der geliebte Vater weggenommen wird, der kann einem doch eigentlich gestohlen bleiben, oder?
Ja, und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn Menschen an diesen Punkt kommen. Aber, und das ist das Einzige, womit ich dann nur Hoffnung machen möchte, das ist etwas, wovon die Bibel ja voll ist. Ja, die Bibel ist voll von Menschen, die mit diesem Gott hadern, die Schicksalsschläge erleiden mussten und damit nicht klargekommen sind, aber die in diesem Ringen mit Gott, in dem sie ihn nicht losgelassen haben, am Ende wieder zum Leben zurückgefunden haben. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Menschen auch heute brauchen, diese Hoffnung.
Woran liegt das? Wie schafft man das? Ist das eine psychologische Grundkonstellation, die man mitbringen muss? Das ist ja ein ganz schmaler Grat. Also dieses Ringen mit Gott, das ist ja immerhin noch ein beim Gott bleiben. Oder zu sagen, ey, ihr könnt mich alle mal.
Also wenn ich Ihnen das erklären könnte, könnte ich wahrscheinlich das nächste Buch schreiben. Aber da halte ich es dann ganz mit Dietrich Bonhoeffer. Mit Gott, gegen Gott, aber niemals ohne Gott. Und das ist etwas, was einfach genauso wie Schwimmen nicht vom Beckenrand aus funktioniert. Das muss man tun, das muss man einfach machen. Und ich bin der festen Überzeugung, wer dieses Wagnis und Risiko eingeht, der wird am Ende auch bei Gott rauskommen.
Das Schlüsselerlebnis für Sie war der Selbstmord Ihres Vaters. Hat dieses Erlebnis auch damit zu tun, dass Sie Priester geworden sind?
Definitiv. Also mein Weg ins Priesterseminar war jetzt keiner, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne die Heilige Messe feiern und ich freue mich darauf, jetzt die priesterlichen Dienste auszuüben, sondern weil ich eben dadurch in diesen Stunden in der Kirche, in dem mit Gott ringen und schreien und weinen und alles rauslassen, gemerkt habe, dass da wirklich jemand ist, der eine Lücke und eine Sehnsucht in meinem Leben füllt, an die niemals jemand anderes rankommt. Und dann fiel mit dem Abitur einfach die waghalsige Entscheidung, setz doch einfach mal alles auf diese Karte.
Wann wussten Sie, dass Sie Priester werden wollen und Priester werden?
Mit der ersten Midlife-Crisis mit Blick aufs Abi. Also stand zur Auswahl Chirurg werden, das fand ich faszinierend, habe aber eben gemerkt, dass da ein Teil meiner Person eben nicht mit angetatscht wird. Und eben, dass der Glaube bei mir eine Tiefe berührt, die sonst irgendwie nichts zu der Zeit hat packen können. Und deswegen war es eben der Versuch zu sagen, dann geh diesen Weg und schau, was dabei rumkommt. Ob es das am Ende werden würde, das wusste ich am Anfang auch nicht.
Dann gab es aber auch weitere Krisen, also im Priesterseminar zum Beispiel, da fühlten Sie sich fehl am Platz, das schreiben Sie auch ganz offen. Wieso?
Ich fühlte mich einfach nicht fromm genug. Also Sie gehen in diese Welt hinein und lernen das Stundengebet kennen, lernen Rosenkranzgebet lernen, lernen Kontemplation, Meditation, die Lectio Divina, die ganzen Frömmigkeitsformen, die es sonst in der katholischen Kirche gibt. Und ich dachte mir nur, mein Gott, und das muss ich jetzt alles leisten, das muss ich jetzt alles irgendwie machen, weil das einfach zu mir keinen Bezug bekam.
Und wie ist es Ihnen dann gelungen, sich damit zu arrangieren oder Bezüge herzustellen zu dem allen? Denn das gehört ja zur katholischen Kirche und zum Priesterdasein dazu.
Ich hatte zunächst einmal den Luxus, der zu unserer Ausbildung dazugehört, einen geistlichen Begleiter zu haben. Also einen Ordensmann an meiner Seite zu haben, der mir eben da auf die Sprünge geholfen hat. Und der mit mir erstmal geguckt hat, so, was ist denn meins? Was ist meine Gesprächsform mit Gott? Und die erst einmal zu finden und sich darin einzuüben. Und dann kann man sich auch um die anderen Formen kümmern.
Wie sieht so eine Gesprächsform mit Gott denn aus?
Für mich sieht die so aus, dass ich in meinem Wohnzimmer eine Ikone vom Schmerzensmann an der Wand hängen habe. Weil das für mich einfach der Ausdruck ist, was es heißt, dass Gott uns liebt. Ja, einer, der sich bereit ist, ganz hinzugeben, damit wir ihm glauben, dass seine Liebe wirklich aufrichtig, echt ist und bereit ist, bis zum Letzten zu gehen. Und morgens setze ich mich eine halbe Stunde davor in Stille hin. Er ist da, ich bin da und das genieße ich einfach. Als wenn ich mich mit einem guten Freund auf einen Kaffee treffe und weiß, ich muss nicht reden, weil wir uns einfach auch ohne Worte verstehen.
Das ist aber ganz schön hart, dieser Schmerzensmann, da steckt ja unheimlich viel drin. Da steckt auch so ein ganz kleines Stückchen Atheismus drin, denn in dem Augenblick, wo Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, da ist er in der absoluten Dunkelheit, oder?
Ganz genau, aber den Karfreitag lässt sich auch nur aushalten, wenn ich weiß, was danach kommt. Ansonsten wäre die Tatsache, dass wir Kreuz in unseren Kirchen hängen, eine Perversion. Wir hängen uns eine halbnackte Leiche dahin und sagen, das ist Hoffnung. Das hält man nur aus, wenn man weiß, was danach kommt. Und deswegen auch der Schmerzensmann, weil ich weiß, es gibt ein über das Leid hinaus. Und diese Hoffnung, die brauche ich Tag für Tag, auch jetzt noch.
Das Wissen ist das eine, aber das Wissen muss auch bis zum Gefühl vordringen. Wie kann man das denn schaffen, dass man es auch fühlen und leben kann?
Das Fühlen ist nicht immer da. Das sind die Highlights, da bin ich ganz ehrlich. Also es ist nicht so, dass ich mich jeden Morgen da hinsetze und mir denke, Wahnsinn, jetzt spüre ich Gottes Nähe hier bei mir. Das ist manchmal Durchhalten, Aushalten, manchmal auch Langeweile. Aber das ist wie mit der Liebe. Ich treffe eine Entscheidung. Und so wie eine Freundschaft auch nicht nur jeden Tag einfach nur toll ist, aber ich mich für jemanden entschieden habe und in einer Beziehung mich grundsätzlich für jemanden entscheide, so habe ich mich entschieden, mich auf diesen Gott einzulassen. Und bisher weiß ich, dass ich noch nicht enttäuscht worden bin.
Kommen wir nochmal zurück zum Priester-Dasein. Das ist ja kein einfacher Beruf. Sie haben keine Familie. Dass Sie auf Sex verzichten müssen, ist jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt. Viel schlimmer ist doch, dass Sie auf Familie verzichten müssen. Ist das für Sie schlimm?
Ich muss nicht auf Familie verzichten. Ich habe gute Freunde, die inzwischen alle verheiratet sind, Kinder in die Welt gesetzt haben, wo ich Patenonkel bin. Also ich habe Beziehung und Familie. Ich bin als zölibatär Lebender nicht beziehungslos. Und wenn diese emotionalen Bindungen nicht da wären, dann wäre ich weder dazu in der Lage, mein Zölibat und meinen priesterlichen Dienst zu leben, noch wäre ich dazu in der Lage, mich wirklich auf Menschen einzulassen. Weil das ist immer ein Beziehungs- und Emotionsgeschehen.
Aber bei einem Ehepaar kann sich der Ehepartner immer in die Arme, wenn er in Not ist, seines Ehepartners werfen. Also diese Arme haben Sie ja nicht.
Die habe ich nicht und an dem Punkt ist es manchmal auch harter Verzicht. Gerade dann, wenn es darauf ankommt, ist auch mal keiner telefonisch zu erreichen. Aber an den Punkten heißt es dann auch mal aushalten und durchhalten. Und auch zu zweit kann man sich manchmal sehr alleine fühlen, habe ich mir sagen lassen.
Nun schaukelt die Kirche in einer Welt umher, in der es vor Sinnangeboten nur so wimmelt. Da gibt es Yogaschulen, Therapiewerkstätten oder Reisen auf den Himalaya, was man nicht alles tut. Wie kann sich die Kirche da eigentlich behaupten? Wo hat sie denn ihre besonderen Qualitäten, ihre Alleinstellungsmerkmale?
Wir bewältigen den Alltag, nicht die besonderen Erlebnisse. Ja, also diese ganzen Angebote sind meistens ja wirklich ein Herausreißen aus dem Alltag. Und Christentum ist das Angebot, im Alltag erlöst und gut durchs Leben zu kommen. Und das kann Kirche leisten, wenn sie sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentriert und nicht bei den Strukturfragen hängen bleibt.
Aber die Menschen kommen ja gerade dann zur Kirche, wenn nicht Alltag ist. Wenn sie heiraten, wenn jemand in der Familie stirbt, wenn ein Kind getauft wird. Erreicht die Kirche im Alltag denn die Menschen überhaupt noch?
Es gibt diese kasualen, frommen Menschen, das wissen wir eben auch. Und ich glaube, dass man das als Gelegenheit und Chance begreifen muss, da Menschen etwas mit auf den Weg zu geben. Ich kann belanglos predigen und ich kann so predigen, dass ich den Menschen da auch mal etwas zu denken mit auf den Weg gebe. Aber natürlich sind auch das nur herausragende Momente. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen wieder etwas mit auf den Weg des Alltags zu geben. Und das geht nur, wenn wir ihnen helfen, wieder in eine Beziehung zu Gott und zu Jesus zu finden.
Das ist sehr wichtig, aber da gibt es noch viele andere Fragen, die Sie als Kaplan beantworten müssen. Sie haben es mit Messdienern und Messdienerinnen zu tun. Was sagen Sie denn den Messdienerinnen, die auch gern Priesterinnen werden möchten? Kann man diese tolle Berufung der Hälfte der Menschheit vorenthalten?
Welch eine Frage. Wenn Sie mich natürlich so persönlich und direkt fragen, sage ich, nein, das kann man Ihnen nicht vorenthalten. Und ich glaube auch, ohne jetzt dieses große Fass aufmachen zu wollen, dass diese theologischen Debatten auch weiter geführt werden müssen. Mit allem, was dafür und dagegen spricht. Ich persönlich bin dafür, das zu öffnen, weil die Bibel dafür gute Grundlagen bietet.
Da haben Sie jetzt ein klares Wort gesagt. Also streiten Sie manchmal mit Ihrem Bischof Genn auch über solche Fragen?
Da ich mich jetzt noch nicht mit ihm persönlich zum Kaffee getroffen habe, haben wir uns jetzt so konkret nicht darüber streiten können. Aber ich denke durchaus, dass mein Bischof mich kennt und auch meine Position und Haltung einzuschätzen weiß.
Nun geht es ja auch darum, Sie haben es bereits angesprochen, dass man die alten Rituale und Formen des Glaubens wieder gesellschaftlich anschlussfähig macht. Also da gibt es die Beichte zum Beispiel, das Rosenkranzgebet. Das hat ja fast schon was Folkloristisches. Die sind aus dem Alltag der Menschen längst verschwunden. Wie kann das denn gelingen, da wieder Brücken zu bauen?
Fangen wir mit der Beichte ganz konkret an. Ich glaube, wir lügen uns selbst in die Tasche. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste. Der Wahnwitz und das aufgeblähte Ego, mit dem wir durch die Gegend rennen, dass wir sagen, wir machen nie was verkehrt und das, was ich verkehrt mache, ist alles halb so schlimm. Ich glaube, wir müssen einfach wieder dahin kommen, dem Menschen erstmal wieder ein vernünftiges Bild von sich selbst zu vermitteln. Ja, ich darf scheitern, ich darf Fehler machen, ich muss nicht perfekt sein und ich darf auch Leuten auf die Füße treten. Das gehört zu mir und zu meinem Menschsein dazu, weil ich nun mal nicht Gott bin. Es gibt einen und der bin ich nun mal nicht. Das sich erstmal wieder einzugestehen, würde, glaube ich, viele Menschen entlasten. Und würde es ihnen dann aber auch wieder einfacher machen, sich den Fehlern, die jeder von uns hat, einfach zu öffnen. Und einen Ort zu haben, an dem ich mit meinen Schwächen willkommen bin, an dem nicht draufgehauen wird, an dem ich nicht dafür gemobbt werde, sondern dem mir jemand sagt, hör mal, steh auf, geh heraus und mach's anders. Und wenn du wieder über die Füße fällst, komm wieder, steh wieder auf und mach's wieder anders. Wo erfährt der Mensch das noch?
Ist doch auch toll. Wir leben in einer Gesellschaft, die ja vom Selbstoptimierungswahn gequält ist. Ja. Das ist doch wunderbar, dass man sich zurücklehnen kann und sagen kann, ich muss das nicht alles selbst machen, oder?
Genau. Und das ist eine Marketingstrategie, die die Kirche auch wieder ganz schnell ergreifen müsste, weil das hat kein anderer im Angebot. Das gibt es nicht bei Amazon, das gibt es auch bei keinem Versicherer, das gibt es nur bei Ihrer katholischen Kirche.
Allerletzte Frage, Kaplan Olding. Warum sollte ich Ihr Buch Klartext bitte Glauben ohne Geschwätz unbedingt lesen?
Wenn Sie auf der Suche danach sind, wieder etwas mehr im Alltag mit Gott in Kontakt zu kommen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stellschraube im Alltag etwas nachzubessern, dann glaube ich, dass ich vielleicht das eine oder andere für Sie im Angebot habe. Vor allen Dingen, wenn das Leben Ihnen den einen oder anderen Stolperstein in den Weg geworfen hat.
Vielen Dank, Christian Olding. Der Kaplan aus Geldern hat ein sehr offenes und spannendes Buch über sein Leben und seinen Glauben geschrieben. Klartext bitte Glauben ohne Geschwätz, so heißt das Buch. Es ist im Herder Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Danke.
Ich danke Ihnen.